Eine wahre Geschichte aus der Gemeinde in Hessen, in der ich meine erste Stelle hatte. Margit, eine Mutter von 6 Kindern, wird schwer krank. Sie bekommt Krebs. Die Gemeinde und die Familie ist schockiert. Und sie betet intensiv für Margit. Wochenlang, monatelang. Einige in der Gemeinde haben die Überzeugung, Gott will sich hier verherrlichen. Er will ein Wunder an Margit tun und er wird sie gesund machen. So ihre Überzeugung. Margit selber hat auch diesen Eindruck. Sie ist überzeugt, Gott wird mich heilen. Aber das Wunder bleibt aus. Margit stirbt. Es gibt keine Heilung. Die zweite Geschichte ist auch in dieser Gemeinde in Hessen passiert. Und es ist meine eigene Geschichte. Ich war gerade ein Dreivierteljahr in der Gemeinde, Mitte 20, vor wenigen Tagen geheiratet. Da bekam ich vor gut 11 Jahren die Diagnose Krebs. Auf dem Arztbericht stand, der Krebs hat schon weit gestreut und ich bin in der Gruppe mit der schlechten Zukunftserwartung. Poor Prognosis Group, auf Englisch hieß das. Auch wieder betet die Gemeinde wochenlang, monatelang. Auch über die Gemeinde in Hessen hinaus, im Pfuhl, manche auch im Bezirk, haben für mich gebetet. Und Gott hat die Medizin gebraucht und ein Wunder getan. Heute stehe ich hier 11 Jahre später gesund, geheilt und dankbar. Zwei Geschichten. Beides Christen. Beide Male wurde intensiv geglaubt, gebetet und gehofft. Aber während Margit starb, darf ich noch leben. Und das wirft eine Frage auf, die vielleicht eine der schwersten Fragen des christlichen Glaubens ist. Wie gehen wir damit um, dass Gott manchmal eingreift und manchmal nicht? Wir glauben doch an einen mächtigen Gott. Und was tun wir dann, wenn unsere Gebete doch nicht erhört werden? Wie können wir Gott vertrauen, wenn er manchmal ja und manchmal aber auch nein sagt? Wir feiern heute Palmsonntag. Und diese Spannung steckt auch schon in diesem Tag von Palmsonntag tief drin. Als Jesus in Jerusalem einzieht, jubelt die Menge. Hosianna, rufen sie Jesus zu. Sie erwarten Befreiung. Sie sind sich sicher, der Sieg Gottes wird jetzt durch Jesus kommen. Und Jesus kommt tatsächlich als König. Aber er kommt ganz anders, als sie es erwartet hatten. Auf einem Esel, nicht auf einem Streitross, ohne Schwert. Und sein Weg ging 5 Tage später ans Kreuz. Gottes Reich brach an, aber es war so anders, als die Menschen damals erwartet hatten. Und genau diese Spannung begleitet uns bis heute. Als Christen glauben wir heute, dass seit Pfingsten wir den Heiligen Geist haben und eine ganz neue Zeitepoche im Verhältnis von Gott zu dieser Welt angebrochen ist. Christen glauben wir, Paulus schreibt es im Römerbrief, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in Christen lebt. Wow. Was für eine Zusage. Diese Kraft, der Tote auferwecken kann, diese Kraft des Geistes lebt in uns. Was für eine Hoffnung für unser Leben. Aber dann die Realität. Wir beten um Heilung und manchmal geschieht ein Wunder, aber manchmal auch nicht. Wir haben den Heiligen Geist und wir erleben Veränderungen in unserem Leben. Und gleichzeitig kämpfen wir doch immer wieder mit Sünde. Wir sind Gottes Kinder und erleben gleichzeitig Verlust und Enttäuschung. Woher kommt diese Spannung? Warum diese Spannung? Die Spannung kommt daher, dass wir in einer Zwischenzeit leben. In der Zeit zwischen Pfingsten, dem ersten Senden vom Heiligen Geist und der Vollendung, wenn Jesus wiederkommt. Und ich will euch heute keine einfachen Antworten geben. Ich kann euch nicht sagen, warum Gott in Margits Fall so und in meinem Fall so gehandelt hat. Das weiß ich nicht. Aber ich will versuchen, uns zu zeigen, wie die Bibel selbst mit dieser Spannung umgeht. Insbesondere, wie der Apostel Paulus mit dieser Spannung in seinem eigenen Leben umgeht. Und das Erste, was wir verstehen müssen, wir leben nicht mehr zur Zeit des Alten Testamentes. Es ist für uns heute etwas Gewaltiges passiert. Wir feiern an Ostern die Auferstehung von Jesus. Jesus lebt. Der Tod ist besiegt. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Alle Christen haben Zugang zu Gottes Kraft. Das heißt, Gottes Kraft ist schon heute für jeden Christen ganz persönlich verfügbar. Und das nicht nur für später. Und jemand, der das besonders gut verstanden hat, ist der Apostel Paulus. Er hat Gottes Kraft, Wunder und den Heiligen Geist auf besondere Weise erlebt. Und er vergleicht unsere Situation, in der wir uns befinden, mit der einer schwangeren Frau. Paulus schreibt im Römerbrief: Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Paulus vergleicht unsere Situation mit der einer Frau, die in Geburtswehen liegt. Was empfindet diese Frau? Zuerst mal Freude. Das Kind ist schon in ihrem Bauch. Es bewegt sich, sie spürt etwas, sie ist schon Mutter. Gleichzeitig aber auch Schmerz. Ihr Körper ist schwer, jede Bewegung ist mühsam. Die Geburtswehen sind unglaublich schmerzhaft. Dann hat sie auch eine große Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, dass ihr Kind bald auf die Welt kommt und sie ihr Kind in ihren Armen halten darf. Und so sagt Paulus, so ist auch die Lage, in der wir Christen uns befinden. Wir haben von Gott schon etwas bekommen, den Heiligen Geist. Gleichzeitig leiden wir noch unter der Last dieser Welt. Und wir haben diese Sehnsucht nach Vollendung, wie bei der Geburt das Kind in den Armen zu halten. Denn Paulus schreibt weiter in Römer 8, sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes. Also Paulus betont hier in diesem ersten Teil von diesem Vers, dass Gott uns schon etwas gegeben hat, den Heiligen Geist, die Anzahlung. Der Heilige Geist ist der Beweis, es kommt noch viel mehr, aber es ist uns schon etwas gegeben. Es hat bereits begonnen. Wir tragen durch den Heiligen Geist diese Zukunft Gottes bereits in unserem Leben. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, wir dürfen mit Gottes Kraft heute rechnen. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann darfst du mit Gottes Wirken in deinem Leben rechnen. Gottes Geist wirkte nicht nur zur Zeit des Neuen Testamentes. Er wirkt nicht nur in weit entfernten Ländern von uns. Nein, Gott möchte heute bei uns wirken. Auch bei uns, auch bei euch hier in Ulm in der Gemeinde ist Gottes neue Welt angebrochen. Wir haben deshalb auch in unserer Gemeinde Heilungen erlebt. Ich habe erlebt, wie Menschen von Süchten und von Bindungen frei geworden sind durch Jesus. Wir haben erlebt, wie Menschen neu zum Glauben kommen und eine ganz tiefe Leidenschaft für Jesus bekommen. Und diese Erfahrungen dürfen uns ermutigen. Mutig im Vertrauen mit Gott zu ringen, um sein Wirken zu erleben. Die Bibel sagt einmal sehr klar, ich glaube im Jakobusbrief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oder Jesus sagt dieses herausforderndes Bild, wenn ihr Glaube wie ein Senfkorn hättet, könntet ihr Berge versetzen. Ein Bild, das Jesus gebraucht, um zu sagen, egal wie Menschen unmöglich die Aufgabe ist, die ich euch gebe, wenn ihr auf Gottes Kraft vertraut, könnt ihr sie bewältigen. Und das darf uns ermutigen. Gottes Kraft ist verfügbar, wir dürfen heute mit ihr rechnen. Aber, und jetzt kommt die andere Seite, die auch wahr ist. Gott ist noch nicht fertig, warum wir trotzdem leiden. Vielleicht denkt jetzt mancher von euch nach diesem ersten Punkt, das hast du schön gesagt, dass Gottes Kraft mächtig heute in uns und in unserer Gemeinde wirken möchte. Aber weißt du, ich bete seit Monaten, seit Jahren und es tut sich nichts. Ich sehe gerade keine Wunder, ich sehe hier nur Leid. Und das ist auch eine Realität, die die Bibel uns schildert. Paulus sagt das auch sehr klar im zweiten Teil von diesem Vers, Römer 8, Vers 23. Er sagt, wir, die den Heiligen Geist bekommen haben, sogar wir seufzen noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Paulus betont beides. Er betont, Gottes neue Welt ist schon angebrochen. Wir haben schon den Heiligen Geist, aber gleichzeitig haben wir noch nicht alles. Paulus hat Gottes Kraft erlebt wie kaum ein anderer. Er hatte Visionen, er hat einen Toten auferweckt, er hat Heilungen erlebt. Paulus selbst. Aber wenn man sein eigenes Leben anschaut, wie beschreibt er sein eigenes Leben? Oft als zerbrechlich, als schwach. Er beschreibt sich im Brief an die Gemeinde in Korinth als zerbrechliches Gefäß mit einem totverfallenen Körper. Auch wenn durch den Heiligen Geist Gottes Herrlichkeit unser Leben erfüllt, leiden bleiben. Das Gefäß, in dem der Heilige Geist ist, unser Körper ist und bleibt zerbrechlich. Und wir können auf diese Spannung, die da ist, mit zwei verschiedenen Möglichkeiten umgehen. Der erste Weg, den manche Menschen wählen, und der ein falscher Weg ist, ich habe sie genannt, die Übertreiber. Die sagen, die betonen alles jetzt, alles heute. Und sie leugnen das noch nicht, dass die volle Verwirklichung noch aussteht. Das war das Problem in der Gemeinde in Korinth. Paulus' Gegner haben betont, Gott zeigt seine Kraft durch Zeichen und Wunder. Echten Christen sind stark, erfolgreich und siegreich. Und Paulus' Leben war schwach und deshalb war Paulus ungeistlich für viele in Korinth. Menschen mit dieser Haltung würden heute sagen, wenn du genug Glauben hast, wirst du niemals krank. Leid, Schwäche ist ein Zeichen von mangelndem Glauben, den du hast. Das Problem, so eine Sicht verletzt Menschen zutiefst. Stell dir vor, du betest für Heilung. Du vertraust Gott, du traust ihm etwas zu. Aber es passiert nichts. Und dann sagt jemand zu dir, ja, das Problem bist du. Dein Glaube ist einfach zu schwach. Das ist grausam. Das schafft Druck statt Frieden. Und diese Sicht widerspricht auch Paulus. Bei Paulus kann man nicht verleugnen, dass er einen großen, starken Glauben hatte. Und trotzdem erlebte er Schwachheit und Leiden in seinem eigenen Leben. Das ist der eine Weg, wie manche damit umgehen. Der zweite Weg, die zweite Möglichkeit, ist zu resignieren, aufzugeben, zu sagen, alles erst später. Wir müssen einfach durchhalten, bis wir bei Gott sind. Diese Welt wird immer schlimmer, es wird immer schwieriger, wir müssen durchhalten, bis Gott wir im Himmel bei Gott sein werden. Das ist die andere Versuchung. Das schon jetzt, dass wir schon den Heiligen Geist haben, dass schon Gott heute in dieser Welt wirkt, zu ignorieren. Menschen mit dieser Haltung betonen und sagen, Wunder sind nicht mehr für heute. Gott wirkt heute nicht mehr übernatürlich. Wir sollen einfach durchhalten bis zur Ewigkeit. Das Problem mit dieser Sicht, es führt zu einem völlig kraftlosen Christentum. Und sie ignoriert, dass Gott uns doch seinen Geist schon gegeben hat. Eine Situation, wo viele Propheten und Menschen im Alten Testament darauf hingefiebert haben, dass jeder Gläubige den Heiligen Geist haben wird. Und die Frage ist, zu welcher Seite tendierst du eher? Bist du momentan eher einer, der übertreibt, der betonen will, Gott muss jetzt immer eingreifen, wir leben doch im Sieg? Oder bist du eher einer, der resigniert, der frustriert ist, der aufgegeben hat und der tief in seinem Herzen eigentlich glaubt, Gott wirkt heute nicht mehr bei uns, nicht mehr in Ulm. Der Weg, den die Bibel uns zeigt, ist der Mittelweg. Zwischen beiden Extremen. Beide Seiten haben einen Teil der Wahrheit. Das schon jetzt ist real, Christen erleben Gottes Kraft, gleichzeitig gilt aber auch, dass noch nicht Christen erleben Schwachheit. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wie halten wir diese Spannung aus? Und den Schlüssel, den Paulus selbst nennt, ist Kreuz und Auferstehung. Paulus schreibt, auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben von Jesus teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesu teilhaben. Für Paulus ist Leiden Teilhaben am Sterben von Jesus. Und gleichzeitig, sagt er, wird darin die Kraft der Auferstehung in unserem Leben sichtbar. Jesu Kreuz und Auferstehung sind der Schlüssel für unseren Umgang mit Leiden. Aber was heißt das konkret? Kreuz und Auferstehung sind der Schlüssel auch für unseren Umgang mit dieser Spannung, weil sie unserem Leiden einen Sinn geben können. Jesus selbst kam durch Tod, durch tiefstes Leid hindurch zur Auferstehung, zum Sieg. Jesu Leiden war keinesfalls sinnlos, auch wenn es äußerst schlimm war. Sondern erst durch dieses Leiden, gerade in diesem Leiden, hat Gott seine Kraft und Macht gezeigt. Und Paulus betont, genauso ist es auch mit Leiden in unserem Leben. Es ist als Christ niemals sinnlos. Es ist auch nicht das Ende, sondern es soll der Weg zur Auferstehung sein. Und das hatte ich auch damals in meinem Leben erlebt. Als ich die Diagnose Krebs bekommen habe, war das eine Kreuzigungserfahrung. Mit Mitte 20 sich die Frage zu stellen, war es das mit meinem Leben? Und ich hatte für mich keine Gewissheit, wie es ausgeht. Ich wusste es nicht. Für mich waren beide Wege von Gott her möglich. Aber mitten in dieser Schwachheit habe ich Gottes Frieden erlebt. Nicht, weil alles gut war. Nicht, weil ich wusste, wie es ausgeht. Sondern weil Gottes Frieden in meinem Leben da war. Mich hat da vor einigen Jahren, habe ich eine Diskussion gesehen, wo es um diese Frage ging, brauchen wir Gott, damit Leid das Leben Sinn ergibt? Brauchen wir Gott, damit das Leben Sinn ergibt? Eine Diskussion zwischen Menschen, die davon überzeugt sind, dass wir Gott brauchen oder die das ablehnen. Und ein Professor, der kein Christ ist, hat Folgendes gesagt. Wir Menschen suchen nicht primär Glück. Was wir brauchen, ist eine Bedeutung, die tief genug ist, damit wir Tragödien ertragen können. Das war das Fazit eines Psychologieprofessors. Nach tausenden Gesprächen mit seinen Klienten kommt er zum Schluss, wir brauchen etwas, was uns Bedeutung gibt, gerade in den Tragödien des Lebens. Das ist das Entscheidende. Etwas, das uns durchträgt. Und ich frage an dich, was ist deine Bedeutung? Was trägt dich gerade durch die Tragödien deines Lebens? Und wir alle werden Tragödien in unserem Leben erleben. Paulus hatte eine Antwort. Und die Antwort von Paulus war Kreuz und Auferstehung von Jesus. Jetzt habe ich das ja ausgeführt. Kreuz und Auferstehung als Schlüssel. Das klingt schön, aber was heißt das ganz konkret? Was heißt das ganz praktisch? Paulus zeigt uns das an seiner eigenen Geschichte. Paulus spricht an einer Stelle ganz konkret davon, dass er einen Dorn im Fleisch hatte. Wir wissen nicht genau, was es war. Vielleicht ein körperliches Leiden. Vielleicht Schmerzen. Was auch immer es war real, es war schmerzhaft. Und es ging nicht weg. Es war eine große Last im Leben von Paulus. Und wie reagiert Paulus? Er betet. Sogar dreimal. Intensiv ringt Paulus mit Gott und sagt, Herr, nimm dieses Leiden von mir weg. Da war kein Mangel an Glauben, das war gesundes, erwartungsvolles Gebet, das Paulus gebetet hat. Und wie war die Antwort von Gott? Nein. Und nicht nur nein, sondern meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Versteht ihr, was Gott hier zu Paulus sagt? Gott sagt nicht, du musst stärker werden und in allen Bereichen deines Lebens nur Sieger leben, damit ich dich gebrauche. Sondern Gott sagt zu Paulus genau das Gegenteil. Er sagt, gerade in deiner Schwachheit, gerade weil dieses Leiden in deinem Leben bleibt, kann meine Kraft am deutlichsten sichtbar werden. Warum ist das so? Wenn wir stark sind, wenn alles rund läuft, dann denken die Leute, was für ein toller Typ. Aber wenn wir schwach sind, und wenn wir trotzdem in unserer Schwachheit, in unserem Leiden Gott vertrauen, dann kann es ein Hinweis sein, dass Leute denken, was für ein Gott muss das sein? Was für ein Glaube an was für einen großen Gott, dass sie so einen Frieden in ihre Schwierigkeiten erleben können. Paulus betet dreimal um Veränderung. Und dann akzeptierte Paulus die Situation, in die Gott ihn hineingestellt hat. Spannenderweise gibt es hier eine Parallele zu Karfreitag. Auch Jesus hat Gott dreimal im Garten Gethsemane gebeten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und auch bei Jesus war Gottes Antwort nein. Nicht, weil Jesu Glauben zu schwach war, sondern weil Gottes Kraft gerade durch das Kreuz zur Vollendung kommen sollte. Bei Jesus am Kreuz und bei Paulus mit seinem Dorn im Fleisch war die Antwort beides Mal vom Vater, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und es ist eine tiefe Wahrheit der Geschichte des christlichen Glaubens, dass Auferstehung oft aus Ungerechtigkeit, Schmerz und Elend heraus geschieht. Gottes Gnade zeigt sich im Zerbruch. Paulus betont es nochmal im 2. Korintherbrief. Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, damit die alles überragende Kraft als Gottes Kraft erkennbar wird und nicht aus uns selbst kommt. Zerbrechliche Gefäße sind wir, zerbrochene Krüge. Und genau in diesen Brüchen, sagt Paulus, wird Gottes Kraft sichtbar. Und es gibt für mich ein Bild, das es sehr gut zeigt, was Paulus hier meint. Und das ist das Bild eines Kintsugi-Kruges. In Japan gibt es eine alte Kunst, die nennt sich Kintsugi. Zerbrochene Krüge werden dort nicht einfach weggeworfen und entsorgt, sondern stattdessen werden die Scherben mit Gold wieder zusammengefügt. Und was ist das Ergebnis davon? Der Krug oder die Schale ist kostbarer und wertvoller, als sie vorher war. Die goldenen Linien leuchten. Sie erzählen jetzt eine Geschichte. Diese Bruchstellen sind zu den wertvollsten Stellen der Schale geworden. Und genau so arbeitet Gott. Er sagt nicht zu dir, du bist zerbrochen, jetzt kann ich dich nur noch wegwerfen und entsorgen. Und er sagt, nein, ich will durch meine Gnade die Risse in deinem Leben mit meiner Kraft und Herrlichkeit füllen. Genau dort, in den Bruchstellen deines Lebens, möchte ich Gold einfüllen. Meine Kraft, meine Herrlichkeit, meine Gnade. Die Bruchstellen können zu den Stellen in unserem Leben werden, wo Gottes Kraft am stärksten leuchtet. Vielleicht bist du heute Morgen hier und dein Leben liegt in vielen Dingen in Scherben. Aber Gott spricht dir zu, ich will die Scherben deines Lebens nehmen und durch meine Kraft und meine Gnade darin wirken. Und diese Erfahrung, diese Sicht des Neuen Testamentes kann auch unseren Umgang, unsere Perspektive auf Schwachheit verändern. Wir leben in einer Kultur, die Schwachheit verachtet. Sei stark, sei erfolgreich, zeig immer Stärke. Du musst funktionieren. Das sagt uns oft unsere Kultur. Aber Gott sagt uns das Gegenteil. Er sagt, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das heißt nicht, wir sollen Schwachheit und Leiden suchen. Aber es heißt, wenn sie kommt in unser Leben und sie wird kommen, dann ist das für Gott nicht das Ende. Sondern kann das der Ort sein, wo Gottes Gnade wirken möchte in unserem Leben. Dann kann Krankheit ein Ort der Offenbarung werden. Trauer ein Ort der Nähe Gottes. Versagen ein Ort der Gnade. Ich fasse zusammen. Wir haben drei Gedanken heute gesehen. Der erste Gedanke, Gottes Kraft ist da. Sie ist real. Der zweite Gedanke, aber wir leiden auch noch. Auch das ist real und das ist eine richtige Erfahrung. Und drittens, aber gerade in unserer Schwachheit, gerade in dieser Spannung, kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Und jetzt kommt die Frage, an der sich alles für uns entscheidet. Glaubst du wirklich, dass Gott gut ist? Auch in den Situationen, wo er dein Gebet nicht erhört. Nicht, ist Gott gut, weil er mein Gebet erhört hat? Das ist einfach zu sagen. Da ist es einfach zu glauben. Sondern, ist Gott gut, auch wenn er mein Gebet nicht erhört? Auch wenn er diese Spannung aus meinem Leben nicht wegnimmt. Ich bin davon überzeugt. Das ist der Unterschied zwischen echtem Glauben und einem Deal. Die Menge an Palmsonntag hatte einen Deal mit Jesus gemacht. Sie haben gesagt, Hosianna, solange Jesus ihre Erwartungen erfüllt hat. Aber als Jesus die Erwartungen der Leute nicht erfüllt hat, riefen dieselben Stimmen einige Tage später, kreuzige ihn. Echter Glaube sagt nicht, gelobt sei Gott, solange er tut, was ich möchte, sondern echter Glaube sagt, du bist gut, auch dann, wenn dein Weg ans Kreuz geht. Auch wenn mein eigener Weg durchs Dunkel und durchs Leiden hindurchgeht. Und jetzt die Frage an dich und an mich, die du gleich in die Stille mitnehmen kannst und die du mit nach Hause nehmen kannst. Was rufst du, wenn Jesus nicht den Weg geht, den du dir wünschst? Rufst du weiter, Hosianna, gelobt sei Gott? Oder wird es dann plötzlich in deinem Leben ganz leise? Vater, ich danke dir für diese ehrliche Perspektive, die die Bibel uns auf unsere Situation gibt. Danke, dass du diese Spannung nicht einseitig auflöst und nur an unseren Glauben appellierst, dass es immer an uns liegt, wenn wir die Schwierigkeiten gehen. Danke, dass du schon heute erlebbar bist, greifbar, in unserem Leben wirkst. Danke für diese Zusagen und hilf uns da, wo wir im Glauben resigniert haben, wo wir dir nichts mehr zutrauen, wo wir nicht mehr mit deinem lebendigen Wirken und deinem Frieden und deiner Kraft in unserem Herzen rechnen. Du weißt aber auch um die von uns, die gerade in so einer Kreuzigungsphase sind, die im Dunkel sind, die leiden. Und zu denen du sagst, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Schenk, dass wir das auch erleben dürfen. Dass deine Gnade uns so viel Kraft, so viel Trost schenkt, dass das in unserem Leben Realität wird, dass wir spüren, ja, du bist alles, was wir brauchen. Und dann schenk, dass wir in deiner Kraft und in deinem Frieden leben dürfen und so ein Zeugnis, ein Hinweisschild sind auf diesen großen Gott, der du bist. Geh mit uns in diese Karwoche. Schenk uns den Blick auf dich, dein Kreuz, auf deine Auferstehung. Mach uns zu Menschen der Hoffnung, die verändert und geprägt sind von dir. Amen. Gemeinsam wollen wir noch das Vater unser beten, das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und zum Abschluss spreche ich euch den Segen Gottes zu und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Und der Friede Gottes erfülle eure Herzen, Gedanken und Sinne in Christus Jesus. Geht hin mit dem Frieden des Herrn. Amen.